Abenteuer, Reisen, Natur, Sport und natürlich Faszination Kamera. Geschichten und Abenteuer von Thomas Griesbeck. Herzlich willkommen bei Jackpot, dem Podcast von Jack's Corner. Ich darf euch begrüßen in dem dritten Teil meines Erlebnisberichtes aus meiner Arbeit von den Frontlinien aus der Ukraine. Wie ihr in den ersten zwei Teilen schon mitbekommen habt, ist es recht frei erzählt. Ich glaube, die letzte Episode war teilweise ein bisschen zu durcheinander und zu wenig aufs Erzählen selbst konzentriert, recht emotional. Ich versuche es dieses Mal ein bisschen mehr strukturiert und rational anzugehen. Bei der ersten Aufnahme ist es mir nicht gelungen, deswegen zweiter Versuch und ich hoffe, dass ich es jetzt besser hinbekomme. Ich gebe mein Bestes. Ich habe diese Episode, Teil 3, nochmal ein bisschen untergliedert. Die letzten Male ging es ja auch schon direkt um diesen Einsatz im Schützengraben, wo ich sehr wenig direkt erzählt habe, weil ich glaube, ich möchte das erstmal so ein bisschen für mich und ein bisschen persönlicher halten. Heute möchte ich nochmal über die Zugfahrt nach Kharkiv, über die Menschen in Kharkiv und anschließend zwei Einsätzen erzählen. Einmal in Kupiansk, einer wunderschönen, eigentlich wunderschönen Ortschaft im Nordosten der Ukraine, erzählen und natürlich über einen Einsatz bei Kramatorsk, wo wir auch geschlafen haben und dann eben unten Richtung, ja, Richtung Kalivka und Orlivka, glaube ich, heißen die, bei Avdiivka oder Avdiivka-Gegend, wo wir an den Frontregionen unterwegs waren, die jetzt mittlerweile schon alle wieder russisch besetzt sind. Ich fange jetzt aber von vorne an. Genau, diese Episode übrigens, die ist relativ bildlastig. Die ist, ja, ich mache das quasi so, dass ich hier links an meinem Bildschirm ab und zu mal schauen kann. Da habe ich nämlich so eine kleine Vorauswahl an Bildern getroffen, dass ich über diese Bilder dann eben was erzählen kann. Und die ersten Bilder, die ihr jetzt seht, sind nämlich von der Zugfahrt von Kiew nach Kharkiv. Wir sind beim letzten Mal nämlich nicht mit dem Auto gefahren, sondern ich finde es aber so lustig, dass ich immer das alles in Wir erzähle. Also ich mache das ja alles selbst. Ich selbst bin rübergefahren. Wahrscheinlich eher so, ihr kennt doch sicher das Lied von G-Eazy, Me, Myself and I, also ich selbst und meiner einer, ich und meine zwei anderen Geister, wir, gell. Ich bin dieses Mal nicht per Auto, sondern mit dem Zug in die Ukraine gefahren und von Kiew nach Kharkiv im Zug, da sind vor allem sehr viele Zivilisten. Also man sieht ganz normale Leute, ganz normal irgendwo hinfahren. In Kharkiv angekommen, war meine erste Station eine Organisation, bei der ich eingeladen wurde, vorbeizufahren, um da Fotos zu machen, die mich dann auch ganz normal bezahlt haben, um eben ihre Spenden aufrechtzuerhalten oder ihre Ziele da zu verfolgen. Und das war schon erstmal krass zu sehen, was da unten in so einem Keller alles als Arsenal, was da alles drin ist. Also das ist war ganz schön viel Zeug. Muss man sich so vorstellen, ein großer Truck an Spenden wird rübergefahren, wird drüben aufgeteilt, separiert, was geht an die Zivilisten, was geht ans Militär, wo wird was gebraucht. Dann kommt es eben zum Beispiel an solche Lager, wo jetzt das zum Beispiel ist alles sehr militärisch. Das sind Einsatzgeräte, wo dann irgendwo an die Front geliefert werden sollte. Und mit denen bin ich dann eben auch mitgefahren bei so einem Transport. Der fing aber erst am nächsten Tag an. Dieser Transport ging eben nach Kupiansk. An dem Abend, dort in Kharkiv selbst, konnte ich dann noch einige Menschen selbst fotografieren und porträtieren und versuchte eben da noch Geschichten zu sammeln. Es war aber tatsächlich sehr, sehr schwer, weil die Verständigung wahnsinnig schlecht ist und die Motivation auch irgendwo von den Bürgern sehr, ja, sehr gering ist, der Aufwand überschaubar sein sollte oder bleiben soll. Die meisten sprechen kein Englisch. Summa summarum, keine wirklichen Gespräche oder Dialoge. Schade, aber ist so. Am nächsten Tag sind wir nach Kupiansk gefahren. In Kupiansk selbst sind wir angekommen an, ja, an, ich sag mal, so einem oberen Platz mit Aussicht in Richtung, ja, russisch besetztem Gebiet. Und wir waren dann voller Ausrüstung, voller Montur, mit Helm und allem und sind dann ungefähr 10, 15 Sekunden da oben gestanden, haben uns das angeschaut, sind dann, ja, einen kleinen Positionswechsel gemacht und nochmal in der Ferne haben wir immer Panzerschüsse und Artillerie was gehört. Konnten wahrnehmen, dass wirklich die Frontlinie irgendwo da vorne im Wald vor uns sein muss. Zu dem Tag hat es frischen Neuschnee gehabt und im Augenwinkel habe ich dann nur was sich bewegen sehen und habe mich dann relativ schnell umdreht. Und da war dann wieder mal dieser typische Radfahrer. In der Ukraine fahren sehr, sehr viel, auch mitten im Winter, einfach mit dem Rad. Und das hat mich irgendwie zum Grinsen gebracht, weil der saß pfeifend und leicht grinsend, so mit so einer gewissen Leichtigkeit auf dem Bike. Und ich glaube, also in diesem Moment habe ich es so verspürt, ich glaube, dass der sich einfach an diesen kleinen Sachen freut. Der ist nämlich immer wieder so ein bisschen ins Driften gekommen, auf gut Deutsch einfach einen Spaß gehabt und das hat mir irgendwie sehr positiv, ja, beeinflusst, sag ich mal. Wir sind dann eben, oder ich habe dann mitbekommen, irgendwie alle, auch die Fußgänger, die bewegen sich immer so in eine Richtung runter und das Ganze war dann eben der, ja, der Marktplatz. Wir sind dann da eben auch runter zum Markt. Die haben dann ganz normal für die Soldaten alle möglichen Sachen verkauft. Es waren noch ein paar, ja, ein paar Anwohner, ein paar Bürger, die da wirklich wohnen und versuchen zu überleben. Zum anderen auch ja, sogenannte Food Trucks. Man glaubt es gar nicht. Tatsächlich fahren Food Trucks in die Gegenden, wo die Soldaten schlafen und wohnen, wie in Kupiansk, was sich ca. 6 Kilometer, 5 Kilometer hinter der Frontlinie befindet, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war. Und die Food Trucks fahren rein zur Mittagszeit, geben den Soldaten was zu essen, kassieren, fahren wieder raus. Wir sind zu dem Markt mit der Mission, dass ich noch einige mehr Porträts schießen kann für die People of Ukraine Bilderserie und gleichzeitig natürlich Geschichten mitbekommen, warum sie dort bleiben zum Beispiel. Und ich habe dann schon sehr, sehr schnell gemerkt, einige Menschen, die sind sehr auf, oh hey, wo kommt denn ihr her, voll cool Kamera, Deutschland. Ah, Deutschland, der Westen, danke für die Unterstützung. Ohne euch, also wirklich sehr positiv begegnend. Und dann gibt es aber auch die genau gegenteiligen Menschen. Ich packe die Kamera aus und wollte was fragen und die gleich ein bisschen aggressiv mich wegschubsen. Ein einziges Mal sind wir dann wirklich in einem Dialog, fast schon eine Streiterei, eine kleine Debatte gelandet. Mein Übersetzer, der hat eben gemeint, ja, das Problem ist, dass hier auch sehr viele pro-russisch sind. Und eine Lady, ich schätze mal, dass sie jetzt so um die Ende 70 oder sowas war, vielleicht auch erst 60, hat dann eben gemeint, ja, ich möchte nicht fotografiert werden, der Westen, der sorgt alles falsch und diese Nazis und sonst wie, ich habe auch Tattoos, sie hat bei mir, ich habe keine Handschuhe angehabt, ich habe hier am Finger eine kleine Tätowierung, die hat sie gesehen und hat gemeint, ja, ich bin irgendwie Nazi im Westen und die litt unglaublich unter der Propaganda, aber gleichzeitig eine alte Bildung im Sinne von Stand 80er Jahr, 70er Jahr, 60er Jahr, keine Ahnung. Die paar Dudes vom Militär, der Übersetzer und ich an der Seite, die haben dann eben mit der Frau debattiert und mir dann anschließend erklärt, sie hofft nämlich, dass, ich sage jetzt mal, der wahre Regierende Putin, dass er an die Macht kommt und dass das Ganze wirklich wieder so zur alter vereinter Größe wird. Und ich glaube an meinen, ja, an den Chef und wie auch immer, war halt tatsächlich pro-russisch. Und es war halt auch sehr interessant, mit jemandem wie ihr zu reden. Wie auch immer, auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung mit einigen dort Lebenden. Nach diesem Einsatz, wir haben dann eben die ganzen Sachen dementsprechend vorbeigebracht ans Militär und ein paar Bürgern, sind wir wieder zurück nach Kharkiv und am nächsten Tag bin ich, oder am übernächsten Tag sind wir dann mit dem Zug nach Kramatorsk gefahren. Und dort habe ich dann schon wahnsinnig schnell festgestellt, da ist was anders. Das waren nämlich jetzt nicht mehr wirklich Zivilisten im Zug, sondern eigentlich nur noch Soldaten. Und umso näher wir Richtung Kramatorsk fuhren, umso mehr Soldaten und umso weniger Zivilisten wurden es. Was mir dann auch sehr stark aufgefallen ist, an den Bahnhöfen, ich bin oft mal ausgestiegen und habe dann eben so einen ganz ein ganz starkes Bild gemacht, wo die Soldaten von ihren Frauen oder von den Geliebten verabschiedet werden. Unfassbar traurig irgendwie, und in der Minute, als dann auch noch zum Schneiden anfangen, wahnsinnig rührend und emotional stark irgendwie das Bild. Noch eine kleine Anekdote im Zug selbst. Da hast du immer so einen matschigen und natürlich rauchigen Geruch. Die meisten Soldaten rauchen, und das ist natürlich der Geruch im Zug. Aber gleichzeitig ist so eine ganz spezielle Note in der Luft, so eine süße, eine leichte Note. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil ganz, ganz viele mit Blumen ein- und aussteigen, was auch wieder sehr, naja, interessant ist. Angekommen dann in Kramatorsk war mein Kontakt vor Ort, der Juri. Juri ist Polizist und hat eben in Kramatorsk seine Wohnung. Als ich dann mit ihm das Ganze ausgemacht habe, dann eben bei ihm pennen dürfen. Und am ersten Tag hatte er kaum Zeit. Ich habe dann ein bisschen Kramatorsk selbst erkundet, ging dann schlafen, hatte ein Bett bei ihm, quasi von seiner Tochter im Kinderzimmer. Dort durfte ich schlafen, und am nächsten Tag kamen wir dann erst so richtig ins Gespräch. Und ich habe ihn eben gefragt, wo seine Familie sei. Und er meinte nur, weg. Er kam ziemlich schnell dann, wollte eigentlich sehr viel mehr von mir wissen und wie die Welt da draußen so ist. Und wir haben dann viel über Kanada geredet, das ist so ein großer Traum von ihm. Als wir dann so geredet haben und ich dann über meine Sachen geredet habe, ist mir dann plötzlich bewusst worden, als er immer trauriger wurde und immer mehr von nur sich alleine oder von sich selbst erzählt hat, da habe ich dann irgendwo eins und eins zusammenzählt und habe irgendwo gewusst, dass da mit seiner Familie irgendwas nicht ganz passt. Und als ich ihn angesprochen habe, nochmal auf das Thema, hat er dann zuerst leichte Tränen vergossen und sagte eben, dass seine Töchter und seine Frau gestorben seien. Und er jetzt alles machen muss, dass er irgendwelchen Menschen unterstützen möchte und muss. Das ist seine letzte Mission, bevor er dann, ja, auch zu ihnen geht. Das ist seine Motivation. Natürlich hatte ich nicht Glück und konnte einfach irgendwo schlafen, sondern musste natürlich wieder sowas haben. Man muss sich ja vorstellen, da wo ich geschlafen habe, in dem Kinderzimmer rechts an der Wand, da sind nur zwei, drei so kleine, ja, Malereien, so gekritzelt von den Kindern druck hängt. Oben drüber stand Mama und Papa. Und die erste Nacht war super, das so zum Sehen, habe ich gedacht, ah, das ist toll, ich bin auch Vater und das Gefühl. Und die zweite Nacht war natürlich das in der ganz anderen Bedeutung und Bewusstsein zu betrachten, das tat weh. Nichtsdestotrotz musste ich eisern bleiben und mich voll fokussieren auf den nächsten Tag. Es kamen Sascha und noch zwei andere vorbei. Wir haben dann den ganzen kommenden Einsatz besprochen. Es ging allen voran um einen speziellen Einsatz. Der war bei Avdiivka, also Kalivka und Orlivka, glaube ich, hießen die Städte. Und wir sind da als Team runtergefahren, haben wieder Spenden und Medikamente und vor allem Essen vorbeigebracht, haben da so selber zusammengepackte Pakete dabei gehabt. Und bei dieser Einsatzbesprechung kam ich wieder zu einem sehr, sehr, sehr interessanten Menschen, Sascha. Und der Sascha hat mir seine Vergangenheit anvertraut, warum er das Ganze macht, was seine Motivation ist von dem Ganzen, wieso er jetzt als Deutscher drüben an der Front arbeitet oder wieso er das Ganze macht. Der Sascha heißt eigentlich Alex, noch ein Alex, unglaublich, gell? Aber ja, die ganze Ukraine besteht aus Alex Sessen. Der Sascha, sein Codename, sag ich, sein, gar nicht Codename, ist einfach, der wird so genannt. Wie ich Jack, ich bin der Jack, eigentlich der Thomas, er ist der Sascha, eigentlich der Alex. Der Sascha ist ähnlich alt wie ich sag mal Anfang 30, und studierte internationale Beziehungen, Russland, Ukraine. Ist ein ganz cooler Kerl, ein ganz feiner Kerl. Wird man jetzt auf der Straße eher so als ein cooler, gut aussehender, sportlicher, junger Kerl mit großen Träumen und Visionen, voller Tatendrang werten. Und er hat mir eben erzählt, es ging ums Thema Team, wie man das Team zusammenstellt, wie man im Team agieren und reagieren und kommunizieren muss, um das ganze Konstrukt maximal sicher rein und raus zu steuern. Die einen im Team möchten natürlich das geben und die anderen im Team sind nicht ganz so bereit, so viel zu geben, dass das Vertrauen in sie selbst, wie weit man gehen möchte. Und natürlich hat das Ganze extrem damit zu tun, Gefahren abzuschätzen, was machen wir für welchen Zweck, wie groß ist das Team, wie schnell kommen wir rein und raus, was sind Fluchtwege etc. Maximal strategisch und mit Verstand planen und relativ logisch eigentlich bewerten. Und so wie dann eben das Ganze bewertet wird, wird gefahren oder gehandelt. Und der Sascha meinte, wir müssen alles über dich wissen, wie du tickst. Sie hatten nämlich auch mal jemanden mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, also PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Und der hat es eben ihnen nicht erzählt. Und dann kamen ein paar Einschläge in der Nähe und der hat am Rad gedreht. Und hat die ganze Mission eigentlich dann sehr, sehr, sehr schnell, sehr gefährlich gemacht. Und das ist halt einer der wichtigsten Sachen, dass man als Team alles dann bespricht und es ordentlich plant. Und zu diesen ganzen Themen hat er dann eben so, ja, fast schon nebenbei was reinbracht, so von wegen, er selbst hat für sich jetzt eigentlich gar keinen großen Stress, also er, ja, ich darf jetzt die Wortwahl gar nicht so nutzen. Ich habe eigentlich eine ganz andere Wortwahl, aber die darf ich da jetzt nicht nehmen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Er selbst hat keinen zu großen Wert für sein Leben. Ihm ist es ziemlich wurscht. Er hat suizidiale Gedanken, vor allem in der Vergangenheit gehabt, hat sich schon mehrfach versucht, das Leben zu nehmen. Für ihn ist das Ganze nichts, vor allem nicht in Deutschland. Jetzt war Ausbruch des Krieges und seine Motivation war eben, das ist genau das, was er interessant findet und nur daheim in der Theorie und pipapum, das gibt ihm nichts. Er ist eh so unfähig in Deutschland zu leben. Ihm gibt es sehr viel mehr Sinn, drüben in der Ukraine seine Dinge umzusetzen, da seinem Leben einen Sinn zu geben. Wenn er da irgendwo durch eine Mine läuft, indem er Menschen geholfen hat und drauf geht, dann ist es so, aber dann hat er zumindest einige hundert Menschen irgendwo das Leben verbessert oder vielleicht sogar das Leben gerettet. Und das ist sein persönlicher Sinn im Leben, höchst ehrenwert. Manche würden sagen, höchst dumm. Ich gebe zumindest mein Bestes, nicht zu werten. Ich selbst habe mich oft gefragt, wieso ich das Ganze mache, warum. Zu dem kommen wir jetzt dann auch gleich. Das war zum Beispiel Alex sein, warum. Er wollte einfach das umsetzen und wirklich was machen. Und am nächsten Tag sind wir dann eben auch gemeinsam gestartet. Man sieht es jetzt hier wieder an den Bildern. Wir haben jetzt hier einmal so eine mobile Brücke. Wir sind zu viert, eigentlich zu sechst, aber mit zwei Autos, vier und zwei verteilt, sind wir dann an die Front hingefahren. Das sind so mobile Brücken, die aufgestellt werden, wo wir dann eben ja, passieren und auf der anderen Seite dann relativ nah zum Feind fahren. Man sieht schon, der Boden selbst, der ist dann ganz oft durch Wald, weg von Straßen, weil die oft noch irgendwo mit Drohnen oder was überwacht werden oder eher noch. Und dann sind wir dann zu Ortschaften, also am Anfang nach Kalivka und dann weiter im Norden auch nach Orlivka, kurz vor Avdivka gefahren und haben dann da ungefähr 2, 3 Kilometer vor befreundeten Panzern und Truppen irgendwo die Menschen unterstützt, haben da eben dann die ganzen Pakete vorbeigebracht. Das war ein gefährlicher Einsatz. Das waren dann auch die Einsätze, wo dann das erste Mal, ja, wo es das erste Mal Einschläge gegeben hat. Es gibt sogar ein Video von einem Journalisten, einem Befreundeten, der Carlos, der wollte gerade, weil seine Mutter Geburtstag gehabt hat an dem Tag, ein Video machen und das zeige ich euch mal ganz kurz.
Hello, Mom. Happy birthday from the front lines. You hear something in the background, don't worry about it, it's just a firework for you. You see? Happy birthday, Mom.
Also so laut kann man sich es vorstellen. Das Ganze war ja, vielleicht eine Stunde, nachdem wir dort in der Region waren. Und anschließend, es ist natürlich super, super unwahrscheinlich, dass man das wirklich dann irgendwo mitfilmt, außer man hat durchgehende GoPro oder was laufen. Ich war zu nervös und zu gestresst, dass ich durchgehend irgendwie überhaupt den Gedanken gefasst habe, nochmal eine GoPro drauf zu stecken. Ich war teilweise schon nicht mehr Herr der Lage, meine Kamera selber ordentlich zu bedienen, weil der Hauptteil von deinem Hirn einfach nur darauf fokussiert ist, dass du die Anweisungen, die dein Chef und dein Team dir gibt, durchzuführen und ja, rein raus, zack, zack, dein Kopf eben für die Funktionen zulässt und nicht für irgendwelche mediale Begleitung. Also es ist sehr, sehr stressig, unter den Bedingungen wirklich auch gut zu arbeiten und eine gute Qualität an Bildern zu bekommen. Habe ich ein bisschen unterschätzt, aber war, würde ich sagen, doch sehr erfolgreich. Es ging ja jetzt gerade um die Gefühle und die Motivation, auch jetzt von Sascha zum Beispiel, wieso Menschen das machen. Und natürlich hat es ganz viel mit entweder das ganz typische Patriotismus oder Pflichtgefühl gegenüber dem Vaterland oder irgendwelche Überzeugungen oder Ideale oder so, wo dann manchmal auch sehr rechtsradikal oder sonstige Wurzeln haben können. Viele machen es auch einfach aus finanziellen oder auch beruflichen Gründen, vor allem jetzt auf der russischen Seite, da gibt es ja ganz, ganz viele, wo einfach unfassbar arm sind und da eben Prämien bekommen und deshalb aus den finanziellen Gründen in den Krieg ziehen. Bei uns eher wahrscheinlich sind es einfach psychische oder auch so vielleicht aus Gruppenzwang, vielleicht sogar aus Gruppenzwang entstehende Bewegungen, das umzusetzen. Und selbstverständlich habe ich das oft im Kopf, dass ich vielleicht auch irgendwo in meiner Psyche was verankert habe, dass ich es machen muss. Aber ganz genau weiß ich es bis heute nicht. Und ich persönlich habe so einen Glaubensweg, sage ich jetzt mal, das kennt ihr ziemlich sicher. Fortis fortuna adiuvat. Ich glaube, lateinisch oder hebräisch, ich glaube aber lateinisch. Das Glück des Tapferen. Das Glück des Tüchtigen. Und ich würde es auch wie eine Art Liebe beschreiben. Ich habe es ja beim ersten Teil erzählt, wie so eine Art Liebe. Du weißt nicht, wieso du jetzt das machst, aber das fühlt sich einfach so gut an, das musst du machen. Du bist so überzeugt von dem. Das war die Grundmotivation, die Grundeinstellung, die Grundliebe, dass ich mich ordentlich vorbereite und das Ganze umsetze, drüben in der Ukraine generell was zum Arbeiten. Und meine letzte Überzeugung vom letzten Einsatz war eben die, dass ich unbedingt das Hässlichste auf der Welt irgendwo fühlen wollte, um zu wissen, was wirklich Probleme sind, was wirklich schlecht bedeutet. Ich persönlich bin immer irgendwo aus einem Luxus, aus einem Reichtum, voller Luxus, voller Überkonsum und einfachem Leben, sage ich mal, entstanden und herausgekommen und habe irgendwo diese Sucht nach Resilienz. Und es war eben Richtung Weihnachten, meine Liebsten um mich gehabt habe, wo mein Sohn bei mir auf dem Schoß war. Wir haben Musik gemacht und gehört, wir haben gesungen, es gab heiße Schokolade und Plätzchen, wir haben uns beschenkt, es war prassendes Kaminfeuer. Es war unfassbar schön und meine Gedanken waren zu dieser Zeit eben in der Ukraine, dass wir so dankbar sein müssen, dass das bei uns alles so selbstverständlich ist und ich wollte dann eben unbedingt wissen, wie sich's anfühlt, als Vater an der Front zu sitzen, weil natürlich möchte der Vater ja auch weg, der möchte zu seiner Familie heim, der möchte ja genau das, was er hat oder was ihm am liebsten ist, einfach wirklich ja besitzen und mit dem Leben und umgehen können, das Fühlen, das Spüren. Aber das kann er nicht, er muss jetzt da sitzen bei minus 10 Grad und sein Land verteidigen, weil sonst Menschen kommen und das Ganze unmöglich machen. Und es ist für mich wie so ein nächstes Level gewesen, was ich noch nicht begriffen habe und eigentlich bis heute noch nicht wirklich begriffen habe. Und ich war so fest überzeugt, ich möchte das spüren, ich möchte das nachfühlen, ich möchte es verstehen, ich möchte zumindest mit den Menschen oder den Männern, den Vätern in den Kontakt kommen, die eben genau diese Gefühle im Schützengraben oder an der Frontlinie irgendwo da unter den Kämpfen empfinden und wie sie das meistern. Und nach vielen Gesprächen ging es dann für mich für einige Stunden auch wirklich ganz, ganz vorne ran in die Nähe, was so für mich eigentlich das krasseste war, was ich jemals gemacht habe, selbstverständlich, und auch einfach irgendwo das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Jetzt im Nachhinein betrachtet war es wahnsinnig gut geplant. Es hat alles, es war absolut perfekt und deswegen auch wieder Fortis Fortuna Adiuvat, weil es eben alles so extrem gut sich angefühlt hat und alles passt hat mit Vertrauen, mit Liebe, mit Plan, mit Verstand, das umgesetzt worden ist. Deswegen ist es auch gut gegangen. Aber es hätte natürlich auch jederzeit nicht gut gehen können. Und jetzt im Nachhinein natürlich Katastrophe, dass ich das so gemacht habe und da wirklich so unter Angst und Stress das alles umgesetzt habe. Für was? Jeder, der jetzt einen Vortrag bucht, der weiß, um was es geht. Nein, Entschuldigung. Ich habe hier eine kleine letzte Erzählung, wie es damals war, im Schützengraben mit den Soldaten in die erste Linie zu ziehen. Wir haben uns einen Abschnitt ausgesucht, der sehr, sehr ruhig war. Es wurde sehr wenig geschossen. Es wurde eigentlich zu dem Tag nicht wirklich getötet. Es waren kaum Drohnen irgendwo am Himmel. Und die Presseoffiziere und die Lieutenants selbst meinten, es sei sehr sicher, es sei überschaubar. Die letzte Woche war super ruhig. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass heute irgendwo was passiert. Und wir sind dann eben in die dritte Linie, sind runter in den ersten Schützengraben, sind dann da einmal durch die ersten Reihen, sage ich mal, zu so einem kleinen bunkerähnlichen Unterteil gewesen und haben dann das Ganze ja eben umsetzen können. Ich glaube, da bin ich im zweiten Teil schon relativ gut im Erzählen gewesen. Und am Ende des Tages konnte ich dann eben mein Bild umsetzen, das Hauptwerk Weihnachten im Schützengraben. Und das ist es. Das hier ist mein Bild Weihnachten im Schützengraben. Das Bild, was mir so viel abverlangt hatte, mit so vielen Menschen, mit so vielen traurigen Geschichten in Kontakt gekommen sein zu müssen, um das alles auf ein Bild zu setzen, was es heißt, als Vater oder Mutter, als Soldat im Krieg dienen zu müssen, vielleicht auch mit sich selbst in den Krieg zu ziehen, damit man selbst ein besseres Leben hat, ein schöneres Leben hat oder vor allem einen Sinn im Leben hat. Und viele eben, oder einige, die nehmen auch sehr zu persönlichen Gründen genau das, was ich jetzt vorher thematisiert habe, mit, also nicht aus Patriotismus oder aus irgendwelchen finanziellen oder Gruppenzwang oder psychischen Sachen, sondern eben als Selbstfindung und gleichzeitig auch aus einem persönlichen Grund. Zum Beispiel Hass. Für mich war es auf jeden Fall ein großer Teil meiner Selbstfindung. Ich weiß heute sehr viel mehr über mich selbst, über meinen Sinn im Leben, was ich machen möchte. Und ich möchte natürlich niemanden ermutigen. Es ist total dumm, sowas zu machen, was ich jetzt da gemacht habe und erleben musste. Aber oftmals hat das Ganze nichts mit Verständnis zu tun. Vor allem nicht von anderen Menschen. Ich bekomme wahnsinnig wenig gut gemacht, also wahnsinnig wenig Bestätigung, was ich da mache oder warum ich das Ganze mache, weil das für die meisten Leute einfach nur Wahnsinn ist und kein nicht in den Kopf geht. Versuch, dein Projekt, dein Traum, deine Vision, deine Liebe zu etwas Positivem zu finden. Und das im besten Fall auch irgendwo anzugehen. Auch wenn du von allen gesagt bekommst, das ist totaler Blödsinn, das ist totaler Schmarrn, wieso du das machst. Wenn du weißt oder meinst zu wissen, wenn dein Bauchgefühl meint, zu wissen, das musst du machen, mach es. Einfach machen. Nicht zu lange überlegen. Und ganz egal welches, wenn es gefährlicher wird, braucht es umso mehr Planung und umso mehr Verstand und umso sicherer kannst du dann irgendwo deinen Sinn im Leben suchen. So ging es zumindest mir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie ich jetzt diesen Podcast und vor allem diese drei Teile von der Ukraine zusammenfassen kann oder werde. Ich habe mich bis hierhin nicht vorbereitet. Ich erzähle es einfach frei raus, so wie es irgendwo entsteht oder wie es sich anfühlt. Man muss irgendwo seinen Sinn im Leben suchen und finden und gleichzeitig auch schauen, was das Leben lebenswert macht. und wie man sein Leben verbringen möchte. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, ich hoffe sehr, dass durch die Themen, die ich bisher erleben habe müssen und erlebt habe, viele von euch inspirieren kann und natürlich irgendwo als Begleiter, wenn ihr etwas aufsetzen möchtet und nicht wisst, wie es geht, zumindest einen habt, der versteht, was es heißt, seinen Sinn im Leben suchen zu müssen, damit man ein besseres Leben hat, für sich selbst vor allem, für sich selbst oder für die Nachwelt. Und das möchte ich einfach so offen stehen lassen. Viele werden wahrscheinlich jetzt wieder werten und denken und sagen, aber hey, schön für euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich danke vor allem auch allen Menschen, die mich zur Ukraine und während der Ukraine so unterstützt haben. Und wollte noch die Sekunde nutzen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema noch. Ich habe natürlich solche Projekte in Zukunft auch wieder vor. Und was ich natürlich brauche, sind Partner und Unterstützer, die mit mir gemeinsam diese Projekte umsetzen. Also falls jemand Interesse hat, mit mir gemeinsam Projekte anzugehen, sehr gerne eine Nachricht oder einen Anruf an mich. Würde mich sehr freuen, von euch oder von Ihnen zu hören. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Euer Jack. PS, ich wollte euch unbedingt noch ein Bild zeigen. Ein letztes Bild vom Oleg. Das Ganze im Hintergrund, das ist quasi seine selbstgebaute Kirche. Und dieser Mann hat für immer meinen Respekt und wird für mich immer ein Held bleiben und den werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Seid wie Oleg. Selbst und furchtlos.